Körpersprache. Kennen wir alle. Wir kommunizieren nicht nur mit unseren Worten, die wir sprechen. Wir kommunizieren mit unserer Mimik, mit unserer Gestik, mit unserer ganzen Körperhaltung. Wir können gar nicht anders. Das kennen wir jeden Tag. Und wir wissen auch, und wir kennen das auch, dass nicht selten die Körpersprache lauter spricht als die Worte, die wir sprechen. Und wir kennen auch und wir wissen auch, dass es diese Situationen gibt, und das hier ist so eine, wo das, was die Körpersprache sagt, etwas anderes sagt als das, was die Worte sagen. Da predigt einer mit grimmiger Miene über die Freude des Evangeliums. Irgendwie passt nicht zusammen. Auch das Umgekehrte geschieht manchmal in Unbeholfenheit. Wir sagen etwas ganz Trauriges und wir lächeln dazu oder grinsen sogar, weil wir vielleicht selber unbeholfen sind. Und dann merken wir, wie jetzt stimmt's nicht zusammen. Auch Körperschaften, Gemeinschaften von Menschen, haben eine Körpersprache. Wenn ich in eine Gemeinschaft hineinkomme, sei es eine christliche Kirche, Gemeinde oder sonst in eine Gruppe von Menschen, die Kultur dieser Gemeinschaft sagt etwas. Das, ja. Und da hat man manchmal dieselben Eindrücke, dass man nicht nur das hört, was verbal gesagt wird, sondern man hat etwas gespürt, etwas wahrgenommen, wie es war, wie die waren, die Kultur, die sie gelebt haben, die Körpersprache. Die Gemeinde Jesu Christi, die wird ja im Neuen Testament genannt, der Leib Jesu Christi. Und dieser Leib Jesu Christi, der Körper, der Christus verkörpert, hat eine Körpersprache. Ihr wisst, wo ich hin will. Ich rechne die Hilfe zur Körpersprache der Ethik. Hier kommt etwas zum Ausdruck, das kommuniziert etwas, hier wird etwas gesagt. Und über diese Körpersprache der Gemeinde, über die möchte ich nachdenken. Und ich möchte euch mitnehmen in dieser Predigt einmal auf die Körpersprache der ersten Christen, der ersten Gemeinde zu hören, schauen. Ich werde sprechen, aber in euren Gedanken wird es Bilder geben. Ihr werdet etwas sehen. Ich denke, es bietet sich an, eine Woche nach Pfingsten nochmal dorthin zu gehen, wo uns die Gemeinschaft, die Körperschaft beschrieben wird, die entstanden ist, als Gottes Geist ausgegossen wurde. Das ist sehr ursprünglich. Also wenn der Pfingstgeist ausgegossen wird und es entsteht eine Körperschaft, eine Gemeinschaft, welche Sprache spricht diese Gemeinschaft? Und das möchte ich gerne mit euch lesen in ganz bekannten Texten, nämlich in der Apostelgeschichte Kapitel 2 und dann noch ein Ausschnitt von Kapitel 4. Und ihr kennt die Texte, aber achtet jetzt heute Morgen einmal auf die Körpersprache, die hier zum Ausdruck kommt. Kapitel 2. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der der Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hat das bei euch Bilder generiert? Hört, seht ihr die Körpersprache dieser Gemeinschaft? Ich blättere ein bisschen weiter und komme ins Kapitel 4. Und im Kapitel 4 lesen wir dann Folgendes. Ja. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Denn sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Und vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Seht ihr es vor euren Augen? Man ist geneigt, und das war man manchmal auch in der Geschichte, diesen Text, ich sage es mal, loszuwerden. Indem man zum Beispiel sagt, ach, das ist so eine Nebengeschichte, das Wesentliche an der christlichen Gemeinde ist was ganz anderes. Oder dass man sagt, ach, die haben alle ein bisschen übertrieben am Anfang. Am Anfang ist man halt ein bisschen enthusiastisch, aber das hat sich dann alles wieder normalisiert mit der Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie ihr mit dem Text umgeht. Also ich kann nicht anders, wenn ich der Bibel auch nur einigermaßen treu sein will. Hier wird Gottes Geist ausgegossen und der Schreiber, der Historiker, der Lukas beschreibt uns, was dann geschehen ist, wenn Gottes Geist wirkt. Und das ist das Produkt. Was hier beschrieben wird, ist nicht irgendeine Randerscheinung, das ist nicht in irgendeinem Brief irgend noch ein Satz, wo man nicht ganz genau weiß, wo am Rande das vielleicht auch noch dazugehört. Das ist die Wesen und Substanz der christlichen Gemeinde, wie Gott sich das vorgestellt hat. Sonst stimmt mit Pfingsten irgendetwas nicht. Das entsteht, wenn Gottes Geist am Werk ist. Und wir hören es, glaube ich, ziemlich schnell und können es uns noch einmal so vor Augen führen, das so zu sehen. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz, verteilten der Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Trafen sich in ihren Häusern, um miteinander zu essen. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz, stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Das ist Hilfe. Ich denke, wir könnten jetzt stundenlang heute Geschichten erzählen aus unserer ETG-Tradition, wo das nicht nur durch die Hilfe, sondern überhaupt gelebt wurde. Das gehört zu unserer Tradition. Und ich denke, viele der Stichworte, die ihr seht, das sind Dinge, wo wir noch gelegentlich sagen, ja, das ist halt ETG-Tradition. Das heißt nicht, dass nicht andere Christen und Kirchen das auch machen, aber dass wir sagen, das ist halt ETG-Tradition. Jetzt ist das halt aber mit der Tradition auch so eine Sache. Es ist nicht ganz einfach, das Feuer von Traditionen wachzuhalten. Da braucht es eben diesen Geist, den Pfingstgeist, der da gelegentlich hineinbläst, damit Traditionen, lebendige Traditionen bleiben. Und das wünschen wir uns ja auch für unsere Kirchen und Gemeinden und unsere Institutionen, wie zum Beispiel die Hilfe. Jemand hat einmal den Satz formuliert, Tradition heißt nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitergeben. So, das wünsche ich mir an so einem Jubiläum, dass wir Feuer weitergeben und dass Gottes Geist da hineinbläst, dass etwas von diesem Spirit dieser ersten Kirche lebendig bleibt, neu aufgeweckt wird. Und dabei geht es ja bei Traditionen immer darum, dass man nicht kopiert, sondern kapiert. Wenn wir einfach ganz genau das tun, was die vor 100 Jahren getan haben, dann tun wir vielleicht nicht genau das, was die vor 100 Jahren getan haben. Versteht ihr? Also wie kann man den Spirit dieser ersten Gemeinde zur Wirkung kommen lassen in unseren Gemeinden? Darüber möchte ich etwas nachdenken. Jemand hat es auch einmal so formuliert, ein täuferischer Theologe in Amerika, den ich gut gekannt habe, er ist vor ein, zwei Jahren gestorben, Wilbur Cenk, amerikanischer mennonitischer Missionswissenschaftler. Er hat auf einer Tagung, an der ich mit ihm zusammen war, gesagt, jede kirchliche Tradition muss sich mit der Frage ringen, was ist die missionarische Bedeutung dieser Glaubenstradition in der Gegenwart? Wenn eine Glaubenstradition nicht in der Lage ist, sich auf die gegenwärtige Situation in einer Art und Weise einzulassen, die bei unseren Zeitgenossen Glaube, Hoffnung und Liebe weckt, wird diese Tradition bedeutungslos. Und ich denke, jede Kirche und jede Bewegung und jede Tradition, die hundert und mehr Jahre alt ist, muss sich dieser Frage stellen. Ist unsere Tradition eine Tradition, die Evangelium für die Menschen ist heute? Sonst wird es Asche und nicht mehr Feuer. Und ich sehne mich nach dem Feuer, dass etwas von dieser Tradition brennt und Menschen zum Evangelium wird. Ich möchte drei so Bereiche unserer Tradition mit euch noch ganz kurz anschauen. Es sind die drei Themen, über die wir alle, ich sage jetzt mal, alle traditionellen ETGlerinnen und ETGler noch und noch Geschichten erzählen könnten. Geschwisterliche Gemeinschaft, Gastfreundschaft und Tischgemeinschaft. Legendär sind manche dieser Dinge. Ich bin so aufgewachsen, geschwisterliche Gemeinschaft. Was hat man sich da nicht besucht untereinander und ist zusammengesessen? Gottesdienste den ganzen Tag lang, den Sonntag hat man in der Gemeinde verbracht, mit Morgengottesdienst, Mittagessen, Nachmittagsgottesdienst, Zvieriessen miteinander und dann ist man möglicherweise noch zu irgendjemandem nach Hause gefahren und hat nochmal aus dem sogenannten langen Hefte eine Stunde lang gesungen und noch und so weiter. Gemeinschaft, das Markenzeichen. Was sind wir herumgereist, haben andere Gemeinden besucht, haben andere Jugendgruppen, Gruppenbesuch, Gemeinschaft. Ja. Das gehört zu den Markenzeichen. In den Texten hier, in der Apostelgeschichte, da muss man ganz genau hinhören, diese Gemeinschaft hat bei den ersten Christen immer mit Teilen zu tun gehabt und immer mit materiellem Teilen. Immer mit Teilen und immer mit materiellem Teilen. Und wenn ihr das im Kapitel 4 in der Apostelgeschichte genau mitgehört habt, da geschieht durch das Wirken des Geistes wie eine Art innere Transformation bei den Menschen. Da heißt es nämlich, und sie hielten nicht mehr alles nur für das eigene, sondern sie dachten über materielle Güter gemeinschaftlich. Das ist eine nicht ganz einfache innere Transformation des Menschen. Wir vergessen das manchmal. Wir haben diese Szene, es wird gebetet, der Geist erfüllt sie neu. Es heißt, die Erde hat sogar gebebt. Es war eine mächtige Geisterfahrung. Und dann kommt genau das. Und sie hielten die Dinge nicht mehr nur für ihr Privateigentum, sondern sie haben begonnen zu teilen. Wir unterschätzen dieses Wunder gelegentlich. Das ist ein Wunder, das Gottes Geist im Herzen von Menschen bewirkt, dass wir beginnen, teilende Menschen zu werden. Und das wird zur Körpersprache der Gemeinde. Da ist auch in unserer Tradition, und ich erlaube mir das auch zu sagen, manchmal auch eine gewisse Engführung zu beobachten gewesen. Die Gemeinschaft ist eine sehr interne Gemeinschaft. Manchmal haben wir das an diesem Bibelvers auch festgemacht, insbesondere unter den Glaubensgenossen. Und selbst das unter den Glaubensgenossen haben wir dann manchmal noch so verstanden, vor allem unter den Ethegelern, dass die Glaubensgenossenschaft ein bisschen breiter ist, mussten wir in den letzten 50 Jahren lernen und Gott sei Dank haben wir es gelernt. Ja. Also ich sage es mal ein bisschen provokativ, der Blickwinkel des Neuen Testaments ist, die Gemeinschaft ist ökumenisch. Das meint alle Christen und alle Glaubenden auf der ganzen Welt und nicht nur der ETG-Club. Gott sei Dank haben wir das gelernt. Dass, ja, man kann sehr gemeinschaftsbetont sein, aber sehr geschlossen. Das ist nicht das Bild des Neuen Testaments. Ja, das sind offene Gemeinschaften, wo Menschen hinzukommen, weil sie gute Nachricht in dieser Gemeinschaft finden. Das führt mich zum zweiten Stichwort, nämlich die Gastfreundschaft, in der das ja konkret wird. Gemeinschaft wird in Gastfreundschaft konkret. Und auch da. Also wenn ich jetzt Interviews machen würde mit den Leuten von der Hilfe, die jetzt im Vorstand und sonst tätig waren, also ihr könntet Geschichten erzählen von Gastfreundschaft, von Herumreisen, von Paris historisch bis Wien, von Schweden bis nach Ghana, von Argentinien bis in die USA, offene Häuser, Gastfreundschaft, willkommen geheißen zu werden, Leute, die hierher kommen, denen wir die Häuser öffnen und so weiter, Gastfreundschaft. Auch die Gastfreundschaft haben wir gelegentlich sehr intern gepflegt. Das ist ein ganz kleines Missverständnis. Ich habe hier diesen bekannten Text hingeschrieben aus dem Hebräerbrief, der wird manchmal ja zitiert oder gebraucht, wenn es um Gastfreundschaft geht, da wo es heißt, die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Manchmal haben wir das so gelesen, als ob das dasselbe wäre. Also die Bruderliebe verwirklicht sich in der Gastfreundschaft. Das ist ein Missverständnis, sorry. Ich habe hier die zwei griechischen Worte dazu geschrieben. Das erste ist die Philadelphia, das ist die Bruderliebe. Philadelphia heißt Bruderliebe. Das ist unter den Geschwistern innerchristlich, wenn man so will. Aber dann gibt es dieses zweite Wort, da steckt das Wort Liebe, Philia auch drin, aber es ist die Philoxenia und der Xenos ist der Fremde. Gastfreundschaft im engsten Sinn des Wortes heißt Liebe zum Fremden. Gastfreundschaft heißt nicht immer nur seine 7 Freunde nach Hause einladen und es schön haben zusammen. Gastfreundschaft im biblischen Sinn heißt die Türen öffnen für den Fremden, für den anderen, für den, den ich noch nicht kenne, der aus einem anderen Kontinent kommt, der eine andere Sprache spricht, der anders inkulturiert ist, der möglicherweise eine andere Religion mitbringt. Gastfreundschaft im biblischen Sinn heißt, den Fremden Raum geben. Nicht nur immer die 7 Freunde treffen. Das ist ziemlich herausfordernd. Und ich bin auch dankbar, dass wir viel gelernt haben diesbezüglich. Gastfreundschaft heißt nicht nur immer, wir 7 Freunde treffen uns untereinander und laden immer dieselben Leute nur ein, sondern wir öffnen Häuser und Türen und Räume für Menschen, die wir nicht gekannt haben, Menschen, die dazukommen aus anderen Kulturen, Menschen, die uns fremd sind. Liebe zum Fremden. Und ich denke, und das führt mich zum dritten und letzten, das alles hat im Zentrum die Tischgemeinschaft. Ah, das ist legendär bei den ETGs. Und rieche ich es nicht jetzt schon? Ja, es wird uns wieder Gutes serviert. Manchmal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, denken wir, das ist halt eine unserer Traditionen. Schön, ist gut, pflegen wir gerne. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen müssten, was ist am gemeindlichen Leben, an dem, was Kirche ausmacht, was ist essentiell, was ist das Wesen, was ist unverzichtbar, was macht die Grundsubstanz aus? Und das kann man auch gut weglassen, das ist nice to have, aber gehört nicht unbedingt dazu. Ich vermute, viele, und nicht nur ETGler, würden das Essen zum nice to have tun. Ist schön, ist gut, kann man haben, aber es ist nicht Essenz, es ist nicht Wesen, es ist nicht Zentrum. Ich glaube, das ist ein Irrtum. In der Bibel ist Tischgemeinschaft Essenz, Wesen, Zentrum. Weil Gott schon so ist, weil die Vision der Vollendung in Jesaja ist das große Festmahl, weil sich dieser Gott im Psalm 23 als Hirt und als Wirt offenbart. Er ist einer, der den Tisch bereitet. Und wenn wir die Körpersprache Gottes in die Körpersprache der Gemeinde hineinbringen, dann werden wir an Tischen sitzen und essen miteinander, weil beim Teilen des Essens so viel Gastfreundschaft entsteht. Ich teile effektiv. Und ich weiß, alle, die mit euch interkulturell irgendwie unterwegs sind, Essen voneinander zu testen, das kann ja sehr interessant, aber auch einigermaßen herausfordernd sein. Man lernt andere Kulturen, das Fremde, den Fremden kennen, wenn man an den Tischen sitzt. Und es würdigt den anderen, wenn ich Essen schätze. Und wenn ich, auch wenn es ein bisschen fremd ist, ja, lerne zu genießen, was andere. Versteht ihr, das hängt so eng zusammen. Das Teilen, die Gastfreundschaft, das Essen, die Tischgemeinschaft. Hier heißt es in den Texten der Apostelgeschichte immer wieder, sie seien in den Häusern zum Brotbrechen zusammengekommen. Also schon das Wort Brotbrechen sagt ja teilen, wir teilen etwas. Vermutlich schalten wir möglichst schnell, wenn wir Brotbrechen lesen, auf Abendmahl und wir sehen unsere Abendmahlsfeiern vor uns. Also sorry, ich muss es einfach sagen, niemand hat zu der Zeit so Abendmahl gefeiert, wie wir Abendmahl feiern. Dass irgendwo in einem Gottesdienst man ein kleines Brötchen und ein kleines Schlücken Traubensaft zu sich nimmt und dabei irgendetwas Heiliges denken sollte, das waren Tischgemeinschaften. Man hat gegessen, so wie man gegessen hat, mit Jesus gegessen. Ja, hat vielleicht noch einen Stuhl freigelassen, um symbolisch darzustellen, Jesus war doch eben noch mit uns. Und man hat das Essen gesegnet und sich daran erinnert und hat gesagt, dieser Jesus, der doch eben noch mit uns gegessen hat, in seinem Namen, er ist für uns, steht hier, er ist für uns gestorben. Also das, ich träume davon, dass wir Brotbrechen nochmal ein bisschen jesuanischer entdecken. Das, ja, weil es hat etwas mit Tischgemeinschaft zu tun. Eingeladen sein am Tisch von Gott, am Tisch Jesu Christi. Teilen, Gastfreundschaft, miteinander feiern. Feiern, was er getan hat. Und diese innere Transformation zu erleben, dass wir auch untereinander Brot teilen. Wir sind Jahre zurück, Margit und ich mit unseren Kindern, das war, als ich in den USA studiert habe, in Kalifornien, fast 40 Jahre, sind wir am Ende quer durch die USA gefahren, mit dem Auto von Kalifornien nach New York, weil wir wollten noch viele Gemeinden besuchen und theologische Schulen besuchen. Und ich habe einige Adressen gehabt von interessanten Gemeinden, die ich sehen wollte. Und eine, die ich sehen wollte, war Reba Place Fellowship in Chicago. Die war mir bekannt, weil es eine Gemeinde ist, die solche Dinge lebt, dieses Teilen. Und wir sind nach Chicago, nach Reba Place Fellowship gekommen und die haben uns so ihre Story erzählt, so ihre Identitätsstory. Das war eine Lebensgemeinschaft, die haben miteinander gelebt, Leben geteilt, eine kleine christliche Gemeinschaft aufgebaut, die nachher riesig gewachsen ist. Und eines Abends hat es an der Tür geläutet, so geht die Story, die sie uns erzählt haben. Und da stand ein Bettler, wie oft, an der Türe und hat gefragt, ob er $2-3 haben könnte, um sich ein Bier zu kaufen. Und der Leiter der Gemeinschaft, der an die Türe ging, hat ihm gesagt, ja, natürlich, ich kann dir gerne $2-3 geben, um ein Bier zu kaufen, aber ich habe noch was anderes. Du kannst mein Bruder werden. Und dann gehört dir alles, was mir gehört, auch. Die Story geht dann so, dass der Bettler die $2-3 genommen hat, gegangen ist, sich scheinbar dann ein Bier gekauft hat und am anderen Abend wieder an der Türe stand und gesagt hat, was hast du gestern gesagt? Das, ja, habe ich dich richtig verstanden? Und er ist reingekommen und sie haben ihm vom Jesus erzählt und er ist Christ geworden und Teil dieser Gemeinschaft geworden. Als ich die Story gehört habe, da habe ich wie, ja, den Eindruck gehabt, da ist das geschehen, was an Pfingsten geschehen ist. Dass Gottes Geist hat etwas transformiert in den Herzen der Menschen, über Eigentum anders zu denken und Menschen in die Gemeinschaft hineinzunehmen. Und solche Gemeinschaft wird gute Nachricht für die Menschen. Körpersprache der Kirche. Ein anderer, der auch in Nordamerika eine solche Gemeinschaft gegründet hat, der Jim Wallis, der schreibt in einem seiner Bücher, er sei als junger Mensch Atheist auf dem College Campus immer wieder evangelisiert worden, aber er hätte so als Kritiker des Christentums dann immer gesagt, ach, schaut euch die Kirchen an, dann vergesst es mit eurem Jesus. Und später ist er dann Christ geworden und schreibt in einem Buch, die Leute, die ihn evangelisiert haben auf dem Universitätscampus, die hätten jeweils gesagt, weißt du, du musst nicht auf die Kirchen schauen, du musst auf Jesus schauen. Klingt gut. Später ist ihm bewusst geworden, das ist ein mega tragischer Satz. Wie wäre es, wenn wir sagen würden, ich versuche dir das Evangelium zu erklären, aber weißt du, ich bringe das... Mit Worten kriege ich es nicht so auf die Reihe. Komm doch einfach mal vorbei und schau. Die Körpersprache. Komm doch einfach mal vorbei und schau. Es gibt in Deutschland ein Sozialmissionswerk, die Offensive junger Christen, manche mögen es kennen, Horst Klaus Hofmann hat das vor 50, 60, 70 Jahren gegründet. Und die Gründungsgeschichte geht auch so. Horst Klaus Hofmann hat während der 68er Studentenbewegungen an den Universitäten im Rahmen des CVJM das Evangelium verkündet, vom Reich Gottes gesprochen, von der wahren Revolution, die von Gott herkommt. Und dann haben Studenten ihn gefragt, haben gesagt, Herr Hofmann, das klingt ziemlich interessant, was Sie da sagen. Dürfen wir mal nach Hause kommen und ein paar Tage bei Ihnen wohnen und sehen, wie das ausschaut? Ups. Ja, und das hat dazu geführt, dass diese Familie eine Großfamilie wurde und ein ganzes Werk daraus entstanden ist. Die Körpersprache, aber das ist mega herausfordernd, ja. Das zu leben, sodass wir Menschen sagen können, weißt du, das mit dem Evangelium erklären, kriege ich sprachlich nicht immer auf die Reihe. Aber komm doch mal und schau, wir stolpern auch, wir üben auch, wir machen Fehler, aber ein klein bisschen wirst du das sehen, was das bedeutet. Ich wünsche mir Gemeinden, die Körpersprache des Evangeliums stolpernd, übend leben, sodass Menschen etwas von der guten Nachricht nicht nur hören, sondern sehen, riechen, schmecken. Das ist ein guter Gott, der uns den Tisch bereitet und das hier ist sein Bodenpersonal sozusagen. Und wenn man mit denen zusammen ist, dann spürt man, nimmt man etwas wahr von dem, was dieser gute Gott für uns an Gutem bereitet hat. Und natürlich Institutionen wie die Hilfe. Ich hoffe, dass ihr uns pioniermäßig vorangeht auf diesem Weg, Körpersprache Gottes in dieser Welt zu sein. Amen.